Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen auch an diesem Sonntagmorgen. Ja, die Gemeinde, der Leib Christi, das kennen wir ja schon alles, oder? Als langjährige Christen weiß man, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Was kann man dazu noch Neues sagen? Aber es geht nicht darum, dass wir was Neues sagen, sondern es geht darum, dass eine Wahrheit, die die Heilige Schrift uns vorstellt, dass sie uns nahe wird, dass wir wieder erinnert werden und vielleicht den einen oder anderen Aspekt mitnehmen, der für unser Leben wichtig ist. Ich möchte gern zu Beginn den Predigttext vorlesen. So, da, einen Augenblick. Da steht er. Denn ich sage, durch die Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, sagt Paulus im Brief an die Römer, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst im Dienen, es sei der, der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Amen. Das ist Gottes Wort. Wenn wir diesen Text anschauen, dann können wir im Wesentlichen drei Teile erkennen. Paulus beginnt mit einer Ermahnung, das ist interessant. Das heißt, der ganze Komplex, den er da jetzt vorstellen will, beginnt Paulus mit einer Ermahnung. Das passt eigentlich so gar nicht in unser Denken. Wir sagen immer, man muss alles positiv beginnen. Ja, Paulus sieht das teilweise offensichtlich anders. Dann bringt er als zweites eine Begründung, eine Belehrung für diese Ermahnung, sodass er uns zu verstehen gibt, warum er diese Ermahnung ausspricht. Und zuletzt in diesem Text bringt er eine praktische Konsequenz, wohin das führt, wenn wir seinem Gedankengang folgen. Also, das ist so ein kurzer Überblick, wie der Text, wie der rote Faden des Paulus sich hier entwickelt, und mittendrin haben wir eben diese Belehrung, dass die Gemeinde wie ein Leib ist, wo es viele Glieder gibt, viele Glieder, aber ein Leib. Also diese Einheit in der Vielfalt. Das ist ja etwas ganz Besonderes, was uns Menschen oft fremd ist, weil wir glauben oft, Einheit ist Einförmigkeit. Ist es aber nicht, sondern die Vielfalt, die Einheit besteht in der Vielfalt. Und wenn wir dann noch betrachten, wie der ganze Text im größeren Zusammenhang steht, dieses Römerbriefes, dann ist es so, das sage ich jetzt einfach so, ihr könnt es gerne zu Hause nachlesen, dass die Verse unmittelbar davor davon sprechen, was der echte Gottesdienst ist. Und Paulus sagt, der echte Gottesdienst ist wie ein lebendiges Opfer, das ist wie eine totale Hingabe. Mit dem steigt Paulus in diesen ganzen Gedankengang ein und er sagt, diese Hingabe an Gott, das ist der wahre Gottesdienst. Das ist ja interessant, wir sprechen ja auch, wenn wir hier zusammenkommen, vom Gottesdienst. Und Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass Gottesdienst viel, viel mehr ist. Es ist unser ganzes Leben. Also das, was wir hier machen, könnten wir auch beschreiben als die Versammlung der Gläubigen, um Gott anzubeten, um Gemeinschaft zu pflegen, um das Wort Gottes zu hören und so weiter. Aber Gottesdienst, sagt Paulus, ist die totale Hingabe Tag für Tag an Gott. Das ist Gottesdienst. Und mit dem leitet er diesen Gedanken mit der Gemeinde ein. Und danach, nach diesem ganzen Text, kommt eine Aufforderung zur Liebe allgemein und zur Bruderliebe. Also das ist der rote Faden, das ist der Gedankengang des Paulus. Er sagt, wir sollen unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen, indem unser ganzes Leben ein lebendiges Opfer ist. Dann kommt das, was ich schon gesagt habe, und dann kommt in der weiteren Folge die Aufforderung zur Bruderliebe. Und das ist kein Zufall. Weil, wie Jesus gelehrt hat, die Liebe zu Gott ist das höchste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem Verstand. Das, sagt Jesus, ist das größte aller Gebote. Und dann sagt er, das zweite aber ist ihm gleich, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesem Gebot, sagt Jesus, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist das, was Paulus jetzt sagt. Wir lieben Gott, indem wir uns ganz hingeben. Mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Was er übrigens in diesen ersten beiden Versen sagt. Und wir lieben unseren Nächsten wie uns selbst. Und jetzt mittendrin in diesem Gebot steht die Gemeinde. Mittendrin, wenn es um die Frage des praktischen Christenlebens geht, steht die Gemeinde. Und letzten Sonntag war ja Armin Mauerhofer hier und ich habe mir seine Predigt auch angehört. Und Armin predigt immer wieder das Einmaleins des Christentums. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, das Einmaleins des Christentums. Diese Predigt in mehr oder minder ähnlicher Weise habe ich wahrscheinlich schon 10 Mal von ihm gehört. Aber das ist nicht, weil er so einfallslos ist, sondern weil er weiß, wie wichtig dieses Einmaleins des Christentums ist. Und das Einmaleins des Christentums ist, dass wir Glieder am Leib Christi sind und dass unser praktisches Leben als Christen untrennbar mit der Gemeinde verbunden ist. Und das predigt er. Jahr ein, Jahr aus, Jahr ein, Jahr aus. Und darum geht's. Darum geht's. Und ich möchte es jetzt in der Predigt ein bisschen ausführen. Zuerst einmal dieses Bild der Gemeinde. Ich beginne also mit dem mittleren Block sozusagen. Dann möchte ich mich der Frage zuwenden, warum eigentlich diese Ermahnung, Paulus diese Ermahnung gibt in der Einleitung in dieser, zu diesem Gedanken und letztlich mündet das dann in das Thema der Gnadengaben. Und das möchte ich aber heute nicht mehr groß ansprechen, sondern das wird dann Inhalt der Predigt vom 2. Mai sein, die Gnadengaben in der Gemeinde. Wir beginnen mit dem Bild, sage ich jetzt mal, mit dem Bild des Leibes, eines Körpers für die Gemeinde. Und es ist für mich erstaunlich gewesen, die Frage, wo nimmt denn Paulus dieses Bild eigentlich her? Für uns ist das so selbstverständlich. Ja, wir wissen sozusagen, die Gemeinde ist der Leib Christi. Wir kennen das Bild. Jeder von euch hat schon die Bibelstellen gelesen, von dem gehe ich jetzt mal aus, dass jeder von uns wie ein Glied am Leib ist, so ist das auch mit der Gemeinde. Aber wo nimmt denn Paulus dieses Bild überhaupt her? Er ist übrigens der Einzige, der Schreiber des Neuen Testamentes, der dieses Bild verwendet. Und fündig werden wir im Epheserbrief, aus dem ich jetzt ein paar Verse vorlese, wo er über die Beziehung von Männern zu ihren Frauen spricht. Dort merken wir, dass ein Anschluss an diesen Gedanken ist. Ich lese vor aus dem 5. Kapitel vom Epheserbrief. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu reinigen und zu heiligen. Also Christus hat die Gemeinde geliebt, er hat sich für die Gemeinde hingegeben, um die Gemeinde zu reinigen. Und jetzt sagt Paulus dann weiter, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Also der Mann liebt seine Frau wie seinen eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Da sehen wir den Zusammenhang. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen, sagt er, wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Ein Körper, ein Leib. Das ist ein Zitat aus dem ersten Buch Mose, der Schöpfungsgeschichte. Und dann sagt Paulus, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und vorher schon hat Paulus gelehrt, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist und die Gemeinde sozusagen der Leib. Und gemeinsam ist es dann wie ein neuer Mensch. Und in den Texten, den ich vorgelesen habe, in dem Kontext, sagt er auch, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Und damit verweist Paulus auf ein alttestamentliches Bild, das immer und immer wieder im Alten Testament vorkommt, nämlich als der lebendige Gott, als der Ehemann und das Volk Gottes als die Ehefrau. Dieses Bild finden wir sehr häufig im Alten Testament. Und genauso ist es nun auch im Neuen Testament, wobei Paulus eben dieses Bild des Bräutigams und der Braut nimmt und uns aufzeigt, dass zwischen diesen beiden eine Liebesbeziehung besteht. Eine tiefe, tiefe Beziehung. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Lektionen daraus, die totale Identifikation. Die totale Identifikation, die totale Unzertrennbarkeit zwischen diesen beiden Teilen. Und man könnte, oder man kann sagen, oder wenn man jetzt das Bild von der Braut und dem Bräutigam nimmt, dadurch, dass eine Frau heiratet, bekommt sie eine neue Identität. Sie verlässt, sagt Paulus, Vater und Mutter, sie verlässt die Ursprungsfamilie, die Herkunftsfamilie und wird Teil ihres Mannes. Sie bekommt eine neue Identität, sie nimmt eine neue Identität an. Und genauso, wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn ein Mensch durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft wird, so sagt die Bibel das, wird der Mensch Teil am Leib Christi, ein Glied am Leib Christi. Und es ist deswegen so wichtig, weil hier etwas geschieht. Das sind nicht nur Bilder, sondern das sind geistliche Realitäten, die hier dargestellt werden. Geistliche Realitäten, das sind nicht nur Bilder. Das heißt, wenn sich ein Mensch bekehrt, dann ist das nicht nur die Anerkennung von irgendwelchen Wahrheiten. Zum Beispiel könnt ihr sagen, ja, das Christentum ist die beste Religion und darum glaube ich dran, als faktische Anerkennung von einer Wahrheit? Nein, Bekehrung, Christsein ist viel, viel mehr. Wir haben vorhin gelesen, dass Jesus Christus sich hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben. Er hat die Gemeinde geliebt. Und das ist eben diese Liebesbeziehung, die hier zum Ausdruck kommt. Und so ist Bekehrung der Beginn einer Liebesbeziehung. Der Beginn einer ganz, ganz tiefen, untrennbaren Einheit zwischen dem Haupt, zwischen dem Leib und also als Glied bin ich dann Teil dieses gesamten Leibes. Und dazu möchten wir immer und immer wieder einladen, dass Glaube eben der Beginn und der Glaube dann selber, dass Christsein eine Liebesbeziehung ist. Und darauf sollen wir uns immer und immer wieder besinnen. Wir kommen zurück nun zu diesem Bild des Leibes Christi, wobei ich betonen möchte, es ist viel mehr als ein Bild, es ist eine geistliche Wirklichkeit, es ist eine Realität. Paulus sagt, wir sind Glieder seines Leibes. Wir sind, also er sagt nicht, wir sind wie Glieder eines Leibes, sondern er sagt, wir sind Glieder eines Leibes. Das ist eine neue Identität. Und dieser Begriff der Identität, der ist ja auch in unserer Kultur sehr wichtig. Welche Identität habe ich? Das ist eine wichtige Frage, die wird in der Psychologie und in Soziologie und in allen möglichen Kontexten wird diese Frage erörtert. Was ist meine Identität? Wer bin ich? Wie definiere ich mich selber? Es sind immer die einfachen Fragen, die schwierigsten Fragen sind. Wer bin ich? Was ist meine Antwort auf diese Frage, wer ich bin? Ja, es könnte sein, dass jemand sagt, ich bin Schweizer. Das ist meine Identität. Ja, mit dieser Aussage sind viele Dinge verbunden, wo man zum Ausdruck bringen möchte, ich bin freiheitsliebend. Ich bin dafür, dass das Volk sozusagen der Souverän des Landes ist, nicht ein Kaiser, wie in Österreich es mal war, sondern das Volk ist das Souverän. Das drücke ich mit dieser Aussage aus, ich bin Schweizer. Aber wenn man dann weiter fragen würde, dann wird es schon schwieriger, weil dann müsste man fragen, bist du Deutschschweizer oder bist du Roman oder bist du aus dem Ticino oder bist du vielleicht sogar Rätoromane, weil jeder hat wieder eine Subidentität. Es könnte auch sein, dass jemand sagt, ich bin TÜV-Fahrer. Das ist meine Identität. Das mag uns vielleicht jetzt schmunzeln lassen, aber wir haben in Rohrbass, gibt es einen Club, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, aber die sind alle ähnlich angezogen und fahren alle ähnliche Motorräder. Und daran erkennt man diese Leute. Wahrscheinlich nicht am Arbeitsplatz, aber in ihrer Freizeit, wenn sie sich treffen, dann haben sie diese Identität. In ihrer Kleidung, in ihrem Motorrad und wahrscheinlich auch in den Idealen und Werten, die ihnen wichtig sind. Kann aber sein, dass jemand sagt, meine Identität ist es, dass ich Mutter bin. Oder dass ich Vater bin, dass ich Teil einer Familie bin. Das ist etwas sehr Schönes. Oder jemand sagt, ich bin Umweltaktivist. Das ist meine Identität. Alles, was in meinem Leben, in meinem Denken sich abspielt, kreist um die Frage der Erhaltung der Umwelt. Und so sehen wir, dass es viele, viele mögliche Antworten gibt der Frage, was meine Identität ist. Und diese Beantwortung, die Antwort auf diese Frage, wird meinen Platz im Leben bestimmen? Wird die Antwort auf die Frage sein, was ist der Sinn und der Inhalt meines Lebens? Und jetzt möchte ich bitten, dass wir ein Gedankenspiel, mit mir mitmacht. Nämlich, ich möchte etwas zum Überlegen geben. Eine Frage: Was ist der Unterschied? Ich nehme als Beispiel einen Unternehmer, der beruflich Unternehmer ist. Und ich nehme bewusst dieses Beispiel, weil ein Unternehmer normalerweise eine starke Identität mit seiner Tätigkeit hat. Also überhaupt keine Anspielung auf irgendjemand in der Gemeinde, dass das klipp und klar gesagt ist, sondern nur ein Gedankenspiel. Wenn ich beruflich Unternehmer bin, ist meine Identität, ein Unternehmer zu sein, also ich spreche zu einem Christen, oder bin ich Glied am Leib Christi, der beruflich ein Unternehmer ist? Und ich bitte euch jetzt zu überlegen, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen? Überlegt es kurz für euch selber und ich gebe euch dann meine Antwort drauf. Denken wir kurz über diesen Unterschied nach. Meine Antwort ist die, dass ich glaube, der Erste ist ein Unternehmer, der in seiner Freizeit bzw. als Hobby Gemeindeglied ist. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich, weil es ist ja völlig klar, dass wenn ich einen Job habe, dass ich, sagen wir, Aktivitäten in der Gemeinde nur in meiner Freizeit, also unter Anführungszeichen Freizeit machen kann. Der Zweite ist auch Unternehmer, aber seine eigentliche Bestimmung, und das ist jetzt der Punkt, seine eigentliche Identität ist die totale Verbundenheit als Glied mit dem Leib Christi, mit der Gemeinde. Das mag uns jetzt vielleicht für den einen oder anderen als eine Haarspalterei in Erscheinung treten, ist es aber nicht. Es ist ein riesen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Ein riesen Unterschied. Denn nehmen wir nochmal das Bild der Braut her, die Ehefrau wird. Sagen wir, sie ist Sekretärin, ist völlig egal. Sie ist vorher Sekretärin und sie ist nachher Sekretärin. Aber in ihrem Inneren, in ihrer Identität hat sich etwas total verändert. Denn der Inhalt ihres Lebens wird nicht mehr sein, Sekretärin zu sein. Vielleicht war es vorher auch nicht, das sei jetzt dahingestellt. Aber ich glaube, ihr wisst den Punkt, um den es mir geht. Sondern sie ist nun Ehefrau ihres Mannes. Und William MacDonald hat das einmal in einem Buch so ausgedrückt. Ich lese das kurz vor, das ist ein Zitat in dem Buch Christus und die Gemeinde. Da sagt er, der Leib, also die Gemeinde sozusagen, der Leib ist das Mittel, wodurch sich eine Person darstellt oder ausdrückt. Also wir können uns nur durch unseren Leib und durch unseren Körper ausdrücken. So ist der Leib Christi das Organ, wodurch sich der Herr heute der Welt gegenüber zum Ausdruck bringen möchte. Wenn ein Gläubiger diese große Wahrheit einmal verstanden hat, wird er die Gemeinde nie mehr als von zweitrangiger Bedeutung einstufen, sondern wird sich rückhaltlos für die Interessen des Leibes Christi einsetzen. Also die Gemeinde ist der Leib Christi, die Gemeinde ist das Organ, mit dem Gott in dieser Welt wirksam sein möchte. Das Organ, mit dem Gott sich ausdrückt, mit dem Gott spricht, mit dem Gott handelt. Und ich als Christ bin Glied an diesem Leib Christi. Und er sagt zu Recht, wenn ich diese Wahrheit einmal verstanden habe, wenn ich diese Identifikation verstanden habe, wenn ich verstanden habe, dass meine wahre Identität es ist, Glied am Leib Christi zu sein, dann werde ich die Gemeinde nie mehr als etwas Zweitrangiges in meinem Leben betrachten. Ich erlaube mir mal ganz kurz etwas aus meinem Leben zu erzählen, wie ich das erlebt habe. Mein erster Beruf war ja der Arztberuf. Und sehr schnell wurde mir klar, dass ich mich entscheiden muss. Und mir wurde sehr schnell wichtig, dass meine Identität es nicht ist, Arzt zu sein, denn die Gefahr ist sehr groß in so einem Beruf, ähnlich wie bei einem Unternehmer, sondern mir wurde bewusst, meine Identität ist es, Glied am Leib Christi zu sein. Das hat die Konsequenz gehabt, dass ich Entscheidungen getroffen habe für mein Leben. Zum Beispiel die Frage, welchen Weg schlage ich als Arzt ein? Ich habe zum Beispiel die erste Entscheidung getroffen, dass ich nicht Facharzt werden wollte, obwohl es mich fachlich total interessiert hätte. Aber ich habe gewusst, wenn ich das mache, bin ich 6 Jahre lang Tag und Nacht im Krankenhaus. Mit wenigen freien Tagen und so weiter. Du wirst aufgefressen von diesem Job. Also habe ich gesagt, nein, das will ich nicht. Ich muss andere Wege suchen, dass ich meinen Beruf leben kann und trotzdem meiner Identität gerecht werden kann. Denn sonst wäre ich eine gespaltene Persönlichkeit. Ich habe weitere Wege gesucht, andere Wege gesucht und habe auch dann gemerkt im Laufe der Zeit, dass es immer wieder Situationen gab, wo ich gemerkt habe, ich muss eine Entscheidung treffen. Es geht nicht so weiter, es würde mich auffressen. Und letztlich bin ich dann in der Schweiz gelandet. Bin ja aus beruflichen Gründen primär in die Schweiz gekommen. Und was ich damit sagen möchte, ist, Gottes Wege sind total individuell. Völlig individuell. Ich treffe eine Entscheidung jetzt. Und diese Entscheidung führt mich weiter. Kommt die nächste Entscheidung, führt mich wieder weiter. Ich habe nie den Sinn gehabt, primär Pastor zu werden. Das war ein Schritt für Schritt Führung. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidungen treffen wir je nachdem, was ich als meine Identität betrachte, was mir wichtig ist. Das ist so völlig klar. Ja, jetzt kann vielleicht der eine oder andere fragen, ja, heißt das jetzt, dass ich kein Unternehmer mehr sein kann als Christ? Nein, absolut nicht. Natürlich können wir Unternehmer sein als Christ, aber wir wollen uns unserer Identität bewusst sein und uns nicht total vereinnahmen lassen von den Dingen dieser Welt. So drückt Paulus es aus. Und es gibt natürlich viele Gründe, dass wir uns vereinnahmen lassen. Also ein ganz klarer Grund, der in unserer Welt sehr häufig vorkommt, ist die Selbstbestätigung, die Selbstverwirklichung. Du wirst gelobt, wenn du dich selbst verwirklichst, wenn du in deinem Beruf zeigen kannst, was du kannst und wenn du es schaffst und wenn du Erfolg hast. Und ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man in seinem Beruf Erfolg hat, weil ich finde es gut, dass wir als Christen gut arbeiten. Und wenn wir gut arbeiten, dann werden wir in irgendeiner Form auch Erfolg haben. Aber wenn dieser Erfolg zum Götzen wird, dann habe ich meine Identität verpasst. Also das ist eine ganz große Gefahr. Eine andere Gefahr ist einfach die, dass ich sage, ja gut, ich muss arbeiten, damit ich meine Familie versorgen kann. Das ist ja völlig klar und das ist auch ein ganz wichtiger Sinn der Arbeit, dass wir uns versorgen können und dass wir arbeiten sollen. Die Bibel sagt es ja, dass wir arbeiten sollen. Aber diese Sorge um die Versorgung der Familie kann so stark werden, dass ich meine Identität aus den Augen verliere und nicht mehr berücksichtige, was das wirklich Wichtige in meinem Leben ist. Und darum sagt Jesus, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Vers 33, das kennen wir bestens, trachtet aber zuerst, das ist eine Priorität. Das heißt nicht, dass wir das andere einfach ignorieren können. Es geht um die Frage der Priorität. Und dann sagt Jesus, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Ich bin so dankbar für solche Verse, die sind so realistisch. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Aber wir dürfen in den Tag hineingehen mit der Gewissheit, dass Gott uns versorgt. Und ich darf mit der Gelassenheit in den Tag hineingehen, dass auch wenn in einer momentanen Situation es ganz ungewiss ist, wie es weitergeht, Gott wird uns versorgen. Und das kann jeder testen. Hier dürfen wir Gott wirklich auf die Probe stellen. Hier dürfen wir Gott wirklich herausfordern. Und ich selber kann es nur bestätigen. Es ist so. Gott sorgt für uns. Unsere Verantwortung ist es, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Völlig klare Arbeitsteilung. Also, wir können nun die Frage der Identität uns noch einmal stellen. Was ist meine Identität? Wer bin ich? Inwieweit kann ich das so beantworten, wie Paulus es eigentlich durch dieses Bild des Leibes mit den Gliedern möchte, dass ich beantworte, ja, ich bin Glied am Leib Christi. Das ist meine Identität. Meine primäre, das, was ich primär bin. So in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, eigentlich könnte man die Predigt hier abschließen, weil das ist eigentlich die zentrale Wahrheit, um die es geht und die mir auch heute am Herzen liegt. Aber ich möchte auch nur ganz kurz auf diesen Punkt eingehen, nämlich der Frage, warum Paulus eine Ermahnung gegeben hat, weil das ist ja im Gedankengang drinnen. Wir haben jetzt nur über das hier gesprochen, über diese geistliche Realität, dass der Leib Christi, dass die Gemeinde der Leib Christi ist und dass jeder von uns ein Glied an diesem Leib ist. Aber er sagt, wenn ich diese Identität habe, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht unbesonnen werde, wenn ich das so sagen darf, sondern dass ich mich besinne, wie Gott sozusagen mir das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das ist das eine. Und das zweite, eben dann die positive Konsequenz, dass ich meine Gabe, die Gott mir gegeben hat, einsetze. Er beginnt also mit der Ermahnung nach der richtigen Einstellung. Wir haben viermal einen Begriff, der sich mit dem, der zum Inhalt hat, des Denkens, des Nachdenkens, des Nachsinnens. Viermal kommt dieser Begriff in diesem Vers vor und wir können sagen, es geht um unsere Einstellung, die wir haben. Das ist ja auch genau das, was die Identität ist. Die Identität ist eine Einstellung, die ich zum Leben habe. Und Einstellungen sind in der Heiligen Schrift immer sehr, sehr wichtig, weil es mit der Einstellung beginnt alles. Wir kennen auch ein Sprichwort in unserer Sprache, wo ein Wille, da ein Weg. Habt ihr sicher auch schon erlebt. Es gibt Situationen, wo ich sage, das ist eine total doofe Situation, ich will gar nicht mehr. Und dann hilft mir jemand oder irgendwie bekomme ich eine neue Einstellung zu der Situation und plötzlich verändert sich auch meine Aktivität. Und das ist das, was Paulus hier sagen möchte. Er sagt, eure Einstellung muss die richtige sein und sie darf nicht davon geprägt sein, dass ihr höher von euch denkt, als zu denken sich gebührt. Und das scheint in Rom, in der Gemeinde in Rom, ein Problem gewesen zu sein. Immer wieder kommen wir in diesem Brief auf diese Problematik, dass die Leute in der Gefahr waren, sich zu überheben, über Überheblichkeit. Zum Beispiel sagt er ein paar Verse später, seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, wiederum sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Und das ist eine Gefahr in unserem Denken, dass wir glauben, wir müssen alle wichtig sein. Wir müssen alle reden, wir müssen alle handeln, wir müssen alle Entscheidungen treffen. Und da sagt das Bild des Leibes, da sagt Paulus, da sagt Gott, nein. Es geht darum, dass wir in diesem Leib die Vielfalt der verschiedenen Aktivitäten, dass die sich entfalten können, ohne einen ungesunden Wettbewerb. Ohne, dass man sich selber ausstechen möchte, der Bessere und der Wichtigere zu sein. Und aus dem Grund kommt dann auch im Weiteren eine sehr willkürliche Auflistung von unterschiedlichen Diensten. Da ist keine Systematik dahinter, da ist keine Ordnung dahinter. Da könnte man nicht sagen, die Prophetie ist wichtiger als das Vorstehen oder das Dienen sei wichtiger als die Barmherzigkeit zu üben. Sondern Paulus sagt, so wie Gott euch die Gabe gegeben hat, so dient einfach. Einfach drauf los. Denn das Geheimnis steckt in der Vielfalt, und das macht dann die Einheit aus. Und Gott ist es, der den Überblick über das Ganze hat und der uns die Gaben zuweist, wie sie für den Leib gut sind. Und an der Stelle vielleicht nur ganz kurz zu sagen, das ist nicht starr. Also wir finden auch in der Heiligen Schrift Situationen, wo wir sehen, dass jemand, der vorher diese Aufgabe hatte, plötzlich eine andere Aufgabe hat. Das heißt, man entwickelt sich, das Maß des Glaubens kann sich verändern. Je mehr wir uns Gott hingeben, je mehr kann Gott uns gebrauchen und wird uns verändern. Und plötzlich mache ich nach ein paar Jahren in einem Dienst einen anderen Dienst, weil Gott mich dazu ausrüstet, weil ich gewachsen bin als Christ. Aber wichtig, wie Gott zuteilt. Und ein anderes falsches Verständnis, das jetzt nicht hier angesprochen wird, das aber zum Beispiel im 1. Korintherbrief angesprochen wird, ist diese falsche Einstellung, es braucht mich nicht. Sagt der 1. Korinther ganz klar. Also, weil ich jetzt nicht Fuß bin, deswegen bin ich nutzlos am Leib. Auch diese Einstellung findet man ganz regelmäßig unter uns. Es braucht mich ja gar nicht. Es läuft alles ohnehin sehr gut. Und was kann ich denn schon beitragen? Geschwister, das ist reiner Unglaube. Gell? So eine Aussage ist reiner Unglaube. Denn die Lehre der Schrift ist, es braucht jeden Einzelnen. Jedes Glied braucht es. Da habe ich so ein Männchen da, ein Foto genommen. Stellen wir uns einmal einen Leib vor, wenn das Knie fehlt. Furchtbar. Ich habe jetzt längere Zeit Knieschmerzen gehabt und habe gemerkt, es ist mühsam. Ich brauche mein Knie. Gott hat Gnade geschenkt und es ist wieder besser geworden. Aber wenn jetzt die Hand sagt, weil ich nicht Fuß bin, deswegen braucht es mich nicht, deswegen bin ich nicht ein Teil an diesem Leib. Geschwister, das ist blöd. Das ist ungeistlich, das ist Unglaube. Und ich möchte wirklich ermutigen dazu, dass jeder Einzelne von Gott begabt wird, und von Gott benutzt werden möchte, damit das große Bild des Leibes sichtbar wird. Mit diesem Männchen werden wir uns dann in 2 Wochen ein bisschen näher beschäftigen, die verschiedenen Glieder, die verschiedenen Gelenke, die Funktionen des Leibes. Und für heute wollen wir aber nicht weiter darauf eingehen. Ich möchte zum Schluss kommen. Die Gemeinde, sagt die Heilige Schrift, ist der Leib Christi. Das ist eine geistliche Realität. Haupt und Leib gehören untrennbar zusammen wie Mann und Frau. Und diese Zusammengehörigkeit bestimmt meine Identität. Diese Frage, bitte nehmt die mit nach Hause. Wer bin ich? Was bin ich? Was ist meine Identität? Das ist die wichtigste Lektion. Und die geistliche Realität des Leibes zeigt uns, dass es in der Vielfalt eine wunderschöne Einheit gibt und um die geht es. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr, dein Wort ist Wahrheit, dein Wort ist reich, dein Wort ist tief, Herr, und ich bete darum, dass ich immer tiefer verstehen darf, dass das, was das Wort mir sagen möchte. Und ich bete heute, dass du jedem von uns sagst, was heißt das für mich? Herr, diese Frage, wer bin ich? Ich bete darum, dass wir sie vor deinem Angesicht beantworten. Ich bete darum, dass wir sie mit deinem Wort in der Hand beantworten. Und danke, dass du uns Antworten schenkst. Herr, wir dürfen Glieder an deinem Leib sein. Was ist das doch für eine gewaltige Identität, die du uns schenkst? Glieder am Leib Christi zu sein. Diesem Leib, der in dieser Welt die Wahrheit Gottes offenbart, durch Wort und Tat. Ich bete darum, dass du uns zu solchen machst, die reichlich dich reichlich da engagieren und Glieder an diesem Leib sind. Ich danke dir dafür, dass du es tun willst und dass du es auch durch deinen Geist tun wirst. Amen.